Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Eigentlich keine gute Idee. Und bei genauerem Hinsehen stellt man dann eben auch fest, dass gar nicht klar ist, wer die Daten bekommt, wie lange die Daten aufbewahrt werden und wie man eventuell auch widerrufen kann, sodass man dann eben nicht mehr Teil dieser nicht ganz nachvollziehbaren Forschung wird.
So bewertet der Informatikprofessor Hannes Federer, der auch Präsident der Gesellschaft für Informatik ist, die Corona-Datenspende-App des Robert-Koch-Institutes. Sie wurde in dieser Woche vorgestellt und man muss diese Datenspende-App unterscheiden von der App für das Kontrolltracing von Infizierten, über deren Technologie wir ja am vergangenen Samstag schon berichtet haben. Denn diese Datenspende-App hat ja eine ganz andere Aufgabe, Peter Welchering.
Ja, das muss man eindeutig so sagen und sehen, denn mit der Datenspende-App, da will das Robert-Koch-Institut die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus infizierten Menschen etwas besser aufklären. Denn zurzeit weiß ja niemand, wie viele Menschen mit dem Coronavirus wirklich schon infiziert sind. Viele Menschen zeigen ja gar keine Symptome nach der Ansteckung, andere halten das für eine harmlose Erkältung, immer noch. Und deshalb will das Robert-Koch-Institut jetzt die Vitaldaten von Bürgern auswerten. Und Fitnessarmbänder, Tracker, die sammeln ja genau solche Vitaldaten, also Puls, Körpertemperatur, Blutdruck und so weiter. Und bei einer akuten Erkrankung, da ändern sich diese Vitalwerte. Der Ruhepuls steigt beispielsweise, die Körpertemperatur auch. Und die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, die wertet nun diese Vitaldaten von Trägern der Fitnessarmbänder aus und kann so typische Covid-19-Symptome erkennen. Wenn dann in einem bestimmten Postleitzahlenbezirk zum Beispiel auffällig viele Menschen veränderte Vitalwerte haben, dann kann das ein Zeichen für eine neue Infektionswelle sein und in so einer Gegend sollte dann öfter getestet werden.
Ja, gute Idee, sagen vielleicht viele Menschen, aber schlecht umgesetzt finden immer mehr Wissenschaftler, Computerexperten und auch App-Anwender. Die Diskussion wird gerade besonders kontrovers geführt. Wir haben nachgehört, warum das so ist.
Michael Speer ist ein gesundheitsbewusster Mensch. Er arbeitet als Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beschäftigt sich auch als Journalist intensiv mit Smartphones und Apps. Deshalb hat er die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts gleich am Dienstag nach der Vorstellung heruntergeladen und ausprobiert. Er hat verschiedene Fitness-Tracker und deshalb auch verschiedene Nutzerkonten bei den entsprechenden Plattformen. Deshalb hat er genau überlegt, mit welchem Nutzerkonto er die Datenspende-App verbindet. Apple Health schied für ihn aus. Michael Speer.
Es geht ja um Datenweitergabe und in meinem Apple Health, was an erster Stelle vorgeschlagen wurde, da sind halt mit der Apple Watch meine Sportdaten der vergangenen 5 Jahre vollständig drin. Also halt nicht nur die Touren als solche, also die Radtouren, das Laufen, sondern ja auch der Puls tagsüber und viele weitere Parameter. Das war mir dann irgendwie dafür, dass ich jetzt so einer der ersten war, der diese Apps ausprobierte, doch ein bisschen zu brisant.
Also entschied sich Speer dafür, die RKI-App mit seinem Fitbit-Konto zu verbinden. Da waren weniger Daten gespeichert.
Ein paar Stunden später öffne ich die App und dann stelle ich erstaunt fest, dass auf einmal ohne mein Zutun und ohne, dass ich es aktiv irgendwie getan hätte, die Verknüpfung zu Apple Health hergestellt ist. Wie kann das sein?
Speer ging davon aus, dass er vielleicht versehentlich auf die Schaltfläche fürs Verbinden der App mit Apple Health geklickt hätte und hat deshalb die Verbindung der App zu Apple Health getrennt. Da war seine App nur mit Fitbit verbunden. Vorerst.
Und wieder ein paar Stunden später gehe ich in die App hinein und sehe, abermals ist die Verbindung zu Apple Health hergestellt. Also genau das, was ich nicht wollte. Und diesmal war ich mir absolut sicher, dass ich hier aktiv nichts in diese Richtung getan habe. Ich habe dann abermals getrennt und dann gab es eigentlich nur eine Konsequenz, nämlich halt die Datenspende-App wird gelöscht von meinem iPhone. Das ist mir zu brisant.
Irgendwas lief also schief mit dieser App. Deshalb haben wir im Robert-Koch-Institut nachgefragt. Eine Sprecherin teilte uns dann am Donnerstag schriftlich mit.
Nach Auskunft des technischen Dienstleisters für die Corona-Datenspende-App hat die Trennung der App von Apple Health in Einzelfällen nicht zuverlässig funktioniert. Mit dem heute noch anstehenden Update der App wird ein zusätzlicher Hinweis integriert, wie die Nutzer die Datenfreigabe zurückziehen können.
Und am Freitag schob das Robert-Koch-Institut noch einmal nach.
Der Datenschutzverantwortliche des RKI wurde über das Problem bei der Rücknahme der Datenfreigabe in Apple Health in älteren Versionen der App informiert und hat eine entsprechende Dokumentation erhalten.
Eingebunden wurde also der interne Datenschutzverantwortliche des RKI. Das ist nicht der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Der Bundesbeauftragte wiederum legt Wert auf die Feststellung, dass er die App noch nicht geprüft habe. Das hatte das Robert-Koch-Institut etwas missverständlich formuliert. So sagte dessen Präsident Lothar Wieler in der Bundespressekonferenz am 9. April.
Wir haben diese App deshalb entwickelt, sehr streng natürlich nach den Vorgaben des Datenschutzes, auch in enger Abstimmung natürlich mit den Datenschutzbeauftragten. Auch die Datenschutz- und die Datensicherheitsexperten sind und waren auch weiterhin sehr in die Prüfung von auch Servern und Schnittstellen natürlich mit eingebunden.
Demgegenüber bemängelt Informatikprofessor Hannes Federath.
Der Bundesbeauftragte hat ja auch gesagt, er hat zwar diesen Prozess begleitet, aber eine Prüfung dieser App auf Datenschutzfreundlichkeit war ihm bisher nicht möglich. Uns allen ist die nicht möglich, denn der Quellcode liegt nicht offen und es ist auch sonst über die inneren Strukturen dieser Software so gut wie nichts bekannt. Von daher, es muss vertraut werden und ob dieses Vertrauen an dieser Stelle gerechtfertigt war, wissen wir eigentlich erst, wenn man genauer reinschaut. Wir als Gesellschaft für Informatik haben das nicht gemacht, sondern haben eben nur frühzeitig darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in echte, nützliche Apps, die dann jetzt auch die Infektionen eindämmen könnte, nicht untergraben werden darf, etwa durch solche Datenspende-Apps.
Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei, bemängelt zudem die unzureichende Anonymisierung der Datenspenden.
Die Gesundheitsdaten und Krankheitsverläufe sind so individuell, dass sie auch ohne den Namen zu kennen, das anhand anderer Daten durchaus wieder identifizieren könnten, wenn es ein Einzeldatensatz ist. Also eine Anonymisierung alleine, indem man den Namen weglässt oder eine Nummer, reicht hier nicht aus. In diesem Datensatz enthalten sind zum Beispiel Informationen über das Gewicht und Informationen über die Person, also über das Alter zum Beispiel. Und mit all diesen Randdaten zusammen ist es dann doch leicht, auch ohne Kenntnis des Namens, mithilfe anderer Informationen eine Zuordnung vorzunehmen.
Licht in die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus Infizierten zu bringen, das finden eigentlich alle eine gute Sache. Doch die App dürfe nicht so sehr mit der berühmten heißen Nadel gestrickt sein.
Wie das eben bei IT-Produkten manchmal so ist und vielleicht in diesem Fall auch gar nicht anders geht, sie werden unter Zeitdruck entwickelt. Manchmal wird nicht ganz genau dann auf die Wechselwirkung einzelner Module geschaut. Als wie gravierend werden denn die Mängel an dieser Datensammel-App eingeschätzt, Peter?
Och, da gibt es eigentlich das ganze Spektrum an Bewertungen. Aber dabei muss man betonen, dass alle Kritiker dem Robert-Koch-Institut hier erstmal immer bescheinigen, die wollen das Beste. Nur höre ich eben auch aus dem Robert-Koch-Institut, dass die Firma, die die Datenspende-App entwickelt hat, wohl etwas an der langen Leine laufen konnte. Das ist auf der anderen Seite auch verständlich, denn das Robert-Koch-Institut hat natürlich im Augenblick Schwerpunktarbeiten, die wirklich wichtiger sind. Aber so meinen einige Kritiker eben auch, dann müsste sich eben doch eigentlich das Bundesgesundheitsministerium überlegen, wie hier ein besseres Projektmanagement aufgesetzt werden kann. Denn das Robert-Koch-Institut ist ja eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums.
Kommen wir nochmal auf die App selbst zurück. Da wird ja kritisiert, dass der Quellcode nicht zur Verfügung steht, dass niemand außer den Entwicklern selbst weiß, was da wie in der App genau passiert. Ändert sich das jetzt?
Also der Bundesdatenschützer will die App prüfen. Natürlich wäre es klüger gewesen, Lastenhefte oder das Requirements Management oder sogar den ganzen Quellcode öffentlich überprüfbar zu machen. Das Robert-Koch-Institut, das argumentiert, dass man das eben nicht so ohne weiteres machen kann, weil ja das Eigentum der Entwicklerfirma berücksichtigt werden müsse. Denn die haben das ja entwickelt, ist ihr geistiges Eigentum. Und das hätte man eben bei der Auftragsvergabe berücksichtigen müssen. Auch wie die Schnittstellen zu Apple Health, Fitbit und so weiter realisiert sind, das ist im Augenblick noch unklar. Der erste Blick darauf, der zeigt, dass eben über die ursprünglichen Schnittstellen der Plattform die Vitaldaten abgegriffen werden. Und da wenden Kritiker wie Patrick Breyer natürlich zu Recht ein, dass das für eine so sensible App eben nicht ausreicht.
Aber die jetzt an den RKI-Server übermittelten Vitaldaten werden doch ohnehin an die Plattformen von Apple, Fitbit, Garmin oder wem auch sonst übertragen. Und dieselben Menschen, die das ohnehin tun, übermitteln ihre Daten jetzt freiwillig ans RKI. Wo ist da jetzt das Problem oder der große Unterschied?
Naja, also über die Blauäugigkeit, manchmal sogar grenzenlose Naivität, mit der Menschen ihre sensiblen Gesundheitsdaten an IT-Konzerne übermitteln, da haben wir in dieser Sendung wirklich schon ganz oft gesprochen. Aber hier kommt eben noch die Tatsache hinzu, dass es sich ja beim Robert-Koch-Institut um eine staatliche Behörde handelt. Eine staatliche Behörde, die pseudonymisiert sensible Vitaldaten, also Gesundheitsdaten, sammelt. Und die liegen dann erstmal auf einem staatlichen Server. Und da fragen die Kritiker natürlich zu Recht, was wird denn in einem Jahr etwa mit diesen Daten sein? Und der zweite kritische Punkt, der liegt darin, dass die App die Vitaldaten über die Nutzerkontenschnittstellen der Plattformen sammelt. Damit hat die App Zugriff auf bisherige Chronologien der Vitaldaten. Und da wissen wir eben auch nicht, was dann mit dieser Zugriffsmöglichkeit passiert. Die kann missbraucht werden. Auch wenn wir alle dem Robert-Koch-Institut vertrauen und ihm nur beste Absichten unterstellen, Missbrauchsmöglichkeiten gibt es da immer und solchen Missbrauchsmöglichkeiten kann man eigentlich nur auf der technischen Ebene begegnen. Stattdessen wurde hier, nach meinem Dafürhalten zumindest, eben einfach mit der heißen Nadel eine App zusammengestellt, die die Daten dann einfach über die Standardschnittstelle abgreift und auf den RKI-Server hochlädt.
Kritik an der Datenspende-App des RKI. Peter Welchering berichtete. Danke.